100 Jahre Josef Beuys. Für viele ist das nicht nur Grund zu feiern, sondern auch genauer nachzuschauen, nachzufragen, wen wir da eigentlich feiern. Denn es gibt einige Stimmen, zum Beispiel der Kunsthistoriker Beat Wiss, der sagt, Beuys sei für ihn ein ewiger Hitlerjunge. Und seinen Biografen Riegel gibt es auch, der Fotos zeigt in einer Biografie, auf denen Beuys, der ehemalige Bordfunker bei der Luftwaffe in der Kneipe sitzt, mit ehemaligen Wehrmachtssoldaten. Ist es also so, dass Beuys, der als Kandidat für die Grünen angetreten ist, am Ende etwa auch völkisches Gedankengut verbreiten wollte? Und welche Auswirkungen hatten diese Kontakte auf seine Kunst? Über all diese Fragen spreche ich mit der Kunsthistorikerin Catherine Nichols. Sie hat auch lange als freie Kuratorin am Hamburger Bahnhof gearbeitet und ist jetzt federführend mit dabei bei diesen ganzen Jubiläumsausstellungen im Ruhrgebiet, die jetzt organisiert werden für das Jahr 2021. Herzlich willkommen, Catherine Nichols.
Vielen Dank für die Einladung.
Fangen wir mal von vorne an. Stimmt es, dass Beuys in seiner Jugend ein glühender Nationalsozialist war und fröhlich und aus freien Stücken zur Wehrmacht gegangen ist?
Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass es ein glühender Nationalsozialist war. Dennoch kann man, glaube ich, schon sagen, dass der wie jedes andere Kind oder die allermeisten Kinder der Zeit schon in dem System lebte, dass er indoktriniert war, dass er das in gewisser Hinsicht als ein Abenteuer empfunden hat, bei der Hitlerjugend dabei gewesen zu sein. Der soll aus einem sehr kalten Elternhaus gekommen sein und wie viele Kinder zu der Zeit das auch ganz spannend gefunden haben, weg von den Eltern zu sein. Also ich glaube, da hat er noch nichts in Frage gestellt. Im Gegenteil ist er wie viele mitgelaufen und er empfand das, hat er nachträglich gesagt, dass in gewisser Hinsicht seine moralische Pflicht, seine Verantwortung, sich zu melden. Also das ist das, was alle gemacht haben. Also ich glaube, das war noch nicht der Zeitpunkt, wo er sich mit dem System auseinandergesetzt hat. Das kam erst viel später.
Aber wenn nun jemand dann noch in den 70er Jahren, auf Fotos ist es ja zu sehen, mit den alten Wehrmachtskumpels zusammensitzt, das ist natürlich schon irgendwie bedenklich. Also wie ernst nehmen Sie diese Vorwürfe, dass da vielleicht auch das Gedankengut noch geteilt wurde der Nazis?
Ich glaube nicht, dass das Gedankengut noch geteilt wurde. Ich glaube, dass Beuys mit allen im Gespräch blieb. Also wenn man bedenkt, mit wem er sonst alles auf 100.000 Fotos zu sehen ist und was er vorhatte und was er in seiner Kunst gemacht hat, dann denke ich, dass diese Fotos, klar sind sie bedenklich, klar fragt man sich, worüber sie sich unterhalten haben, aber es war keine Kameradschaft in dem Sinne, wo man sich getroffen hat, um den Krieg zu verehrlichen, soweit ich weiß. Also ich denke, dass das schon eine Möglichkeit war, über die Erfahrungen des Krieges zu reflektieren, von Zeichnungen, die er dabei gemacht hat. Es gibt so einen Zettel und einen Bierdeckel, glaube ich, auf dem er eine Zeichnung gemacht hat, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass er das gemacht hat, was er ständig gemacht hat, bei allen möglichen Situationen über den erweiterten Kunstbegriff zu sprechen und sicherlich seine Ideen weiter vermitteln zu wollen, dass er nicht sofort nach dem Krieg das aufgearbeitet hat, sondern erst in einem sehr langsamen Prozess, in der Auseinandersetzung mit den Ideen und mit vielen Gesprächen, dass er erst langsam versuchte zu transformieren, was das seine Beteiligung gewesen ist, dass davon gehe ich aus. Und es ist zu diskutieren und dieses Jahr nehmen wir sehr ernsthaft als Anlass dazu, zu sehen, inwieweit er diese Transformation erfolgreich vollzogen hat. Es gibt keine so klare Antwort darauf. Es gibt viele Stimmen in dem Gespräch und unsere Aufgabe von Eugen Blumen, von mir, ist es, diese Stimmen zu Wort kommen zu lassen, eine Plattform dafür zu geben. Das machen wir mit Beuys Radio zum Beispiel. Das beginnt Beuys Geburtstag mit vielen Podcasts und 100 Stimmen, die zu Wort kommen, die auch sehr widersprüchliche Sachen auch sagen. Und auch später im Jahr mit einem Symposium, das Problem Beuys, wo wir genau das angehen. Also man muss überlegen, man muss wissenschaftlich argumentieren und das ist das, was bisher vorwiegend in den Feuilletons gemacht worden ist.
Es gibt auch steile Thesen, zum Beispiel von dem Zeitkunstkritiker Hanno Rauterberg, der sagt, Beuys war nicht links, der war kein Systemsprenger und er wetterte gegen die Parteiendiktatur, wie heute ein AfDler. gut möglich, dass sich Beuys unter den Aluhutträgern von heute sehr wohl gefühlt hätte. Ich meine, heute ist ja passenderweise am 1. Mai eine Querdenken-Demo in Berlin. Glauben Sie, dass ein Josef Beuys da mitmarschiert wäre mit Aluhut? Sehen Sie ihn da auch in dieser Richtung?
Ohne Alu und mitmarschieren. Also Beuys marschierte meistens nicht, er lief mit einem Besen rum und kehrte alles zusammen. Er war jemand, der sich nicht besonders gut irgendwo einreihte. Also bei den Grünen hat er sich teilweise unbeliebt gemacht, bei den Anthroposophen hat er sich unbeliebt gemacht, aber auch beliebt. Also man muss sagen, dass wo immer Beuys sich aufgehalten hat, dass er mit seinen erweiterten Kunstbegriff immer so ein bisschen als der Außenseiter war. Also er stilisierte sich selbst zum Narr, als der Idiot mit dem Filzhut, wie er sich nannte, und meinte damit, dass er in gewisser Hinsicht so ein Störenfaktor war, also dass er zum Nachdenken fördern wollte, dass er wie der klassische Idiot alles verlangsamt und so einen Raum zum Nachdenken eröffnet. Und das war nur eine von vielen Rollen letztlich, die er angenommen hatte. Aber dass er mitmarschiert wäre bei den Querdenken, halte ich für äußerst fragwürdig, insofern, dass Beuys seine zentrale These hatte, jeder Mensch ist ein Künstler, und mit jeder Mensch meinte er wirklich jeder Mensch. Also damit wollte er eine Gemeinschaft von Menschen weltweit schaffen, die über alle nationalen und kulturellen Grenzen hinweg zu denken war. Und die Querdenker sind alles andere als offen und einladend und ein universalistisch sein wollend. Nochmal, wie gesagt, also ob Beuys das geschafft hat, diese Gemeinschaft herzustellen, das ist die zweite Frage. Aber das war auf jeden Fall sein Ausgangspunkt und sein Ziel.
Dennoch hatte er einen sehr merkwürdigen Umgang mit der eigenen Vergangenheit. Er hat ja diesen Künstlermythos gestrickt. Es gab diesen Flugzeugabsturz, als er gearbeitet hat bei der Luftwaffe, sind sie über der Krim abgestürzt, und Beuys hat erzählt, er sei dann aufgelesen worden von nomadisierenden Tataren, die ihn dann eben in Filz und Fett gehüllt und tagelang gesund gepflegt hätten. Und es stellte sich heraus, all das war frei erfunden. Da kommt noch hinzu, dass die Tataren dann am Ende noch zu ihm gesagt haben, du bist kein Deutscher, du bist einer von uns. Da hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, da will sich jemand auch reinwaschen und so die eigene Beteiligung am Krieg, am Faschismus so ein bisschen in den Hintergrund drängen.
Ja, das die Meinung, die Sie gerade so vorgetragen haben, ist eine sehr weit verbreitete. Und es ist nicht leicht, eine klare Antwort darauf zu geben. Also wenn man die frühe Rezeption von Beuys anschaut, dann merkt man, dass viel öfter diese fast literarische Erfahrung, dieses Wunschdenken, bei den Nomaden aufgenommen zu sein und eben nicht zu seiner sehr verdorbenen, zu dem Zeit zerrütteten Kultur dazu zu gehören. Also das alles spielt damit rein, und mit der Erfindung einer Figur, eine transformativen Erlebnisses. Also ich finde, da spielt auf jeden Fall dieses sich als Modell der Transformation nehmen zu wollen, so heikel wie das ist, ein literarisches Projekt. Ich meine, er geht von James Joyce aus, also von einer Figur wie Ulysses, und wenn er das in interessanter Weise, wenn er diese Figur in der Literatur erfunden hätte und diese Figur verschiedene Wandlungen hätte durchmachen lassen, wäre das eine viel weniger heikle Angelegenheit als in der bildenden Kunst, und schon gar nicht, oder erst recht, wollte ich sagen, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Mensch dann als politische Figur jenseits der Kunst anfängt zu agieren. Und da merkt man, dass es dann für viele Leute dann richtig heikel wird, weil dann will man, also viele Leute wollen schon da eher so klare zwischen Wahrheit und Fiktion und differenzieren, und eine poetische Wahrheit ist für viele Leute äußerst heikel. Aber da kann man echt lange darüber diskutieren, welche Wahrheit da uns weiterbringt im Denken.
Und die Frage, die sich ja auch stellt, ist, man hat es ja auch so gerne gehört, diese Geschichte. Die Gesellschaft hat die ja auch immer weiter erzählt und sie so gerne geglaubt. Und da ist ja wieder die Frage, was sagt das über die Gesellschaft aus?
Ja, das sagt sehr viel über die Gesellschaft aus, dass es absolut diese Sehnsucht da war, die Beuys auch erkannt hat. Und mit der er auch gearbeitet hat. Also wenn man mit ihm mitgeht in allem, was er sagt, und in diese, besonders bei den Aktionen, in diese Praxis sich stetig so eine neue Bildsprache, eine neue Denkweise, neue Begrifflichkeiten zu erarbeiten, also in der Übung, oder neue Rollen und neue transformative Möglichkeiten zu erkunden, dann kann man sehen, dass er also versucht, dieses Bedürfnis aufzugreifen. Und
also
dann
so ein Bedürfnis nach Neuanfang.
Nach auch. Neuanfang auf jeden Fall, nach einer gesellschaftlichen Transformation, nach neuen Bildern, nach. Also er versucht also dadurch auf jeden Fall dieses Traumatische, das man nicht wirklich thematisieren durfte und bis also eigentlich immer noch nicht so richtig gut thematisieren kann, das da reinzugehen, so unbequem das auch ist. Und auf jeden Fall hat er sich da auf sehr unbequemen Terrain aufgehalten und sich allen Diskursen ausgesetzt.
Das sagt die Kunsthistorikerin Catherine Nichols über Joseph Beuys und wir sprechen gleich noch weiter über einen anderen Vorwurf, mit dem der Künstler immer wieder konfrontiert wurde. Er sei ein Scharlatan und Schamane und verbreite mit seiner Kunst die Ideen des Anthroposophen Rudolf Steiner. Darum geht's gleich bei uns. Weltruhm für einen Scharlatan, so hat der Spiegel 1979 getitelt. Joseph Beuys sah sich selbst eher als Schamane, würde ich sagen, der mit seiner Kunst eine kranke Gesellschaft heilen wollte. Und für diese Heilung hat Beuys immer wieder aus der Lehre des Anthroposophen Rudolf Steiner geschöpft. Auch der Titel des Kunstwerks, vor dem wir hier stehen, Richtkräfte, das ist auch ein Begriff zum Beispiel, der in Texten von Steiner vorkommt. Und die Kunsthistorikerin und Beuys-Expertin Catherine Nichols ist immer noch zu Gast bei uns im Hamburger Bahnhof. Und genau über diese anthroposophische Seite von Beuys wollen wir jetzt miteinander reden. Hallo nochmal.
Hallo.
In der anthroposophischen Gemeinde wird Joseph Beuys heute noch besonders verehrt, das muss man so sagen. Würden Sie sagen, Joseph Beuys, ja, das war ein zutiefst esoterischer Künstler?
Der war nicht ein zutiefst esoterischer Künstler, der konnte sehr direkt und sehr klar geradeaus sein. Aber er war, hat er gesagt, schon Anthroposoph, aber er musste auch nachdenken, bevor er diese Frage mal beantwortet hat. Und es war auf jeden Fall nicht etwas, was er stets nach außen getragen hat. Dennoch ist sein Werk absolut durch die Ideen und die Bilder und die Begriffe von Rudolf Steiner geprägt. Also das ist schon sehr ausführlich auch ausgearbeitet worden von Wolfgang Zumdick zum Beispiel und Volker Harlan, beide, die aus der Anthroposophie Philosophie kommen und sie haben auf jeden Fall das sehr gründlich so nachgewiesen, welche Begriffe, welche Bilder, welche Diagramme da auf Steiner beruhen. Beuys hat das als seine Methode erachtet. Er war vorsichtig, die Begrifflichkeiten zu verwenden, Begriffe wie Ätherleib zum Beispiel, weil er gesagt hat, wenn er mit dem Ätherleib gekommen wäre, dann wären die Leute in die andere Richtung gerannt. Also es war für ihn eher so ein Instrument. Es hat ihm geholfen, so seine Ideen zu entwickeln, aber dann hat er gemeint, dass er weiter als Steiner geht mit seinem erweiterten Kunstbegriff. Das ist da der Punkt, wo er, wie er meinte, Marx zu erweitern oder Goethe zu erweitern oder sogar James Joyce zu erweitern und Duchamp, hat er auch Rudolf Steiner erweitert mit dem Kunstbegriff.
Gesundes Selbstbewusstsein gehört dazu, wenn man ein Jahrhundertkünstler sein will. Findet sich das auch eigentlich in den Materialien wieder, dieses Anthroposophische, die er verwendet, weil die ja oft auch so sehr naturnah sind, sowas wie Bienenwachs oder so zu verwenden?
Ja, ich glaube, auf jeden Fall findet man das in einem Bild wie die Honigpumpe und mit den Bienen, also sehr viel, was Beuys rezipiert hat, auch bis hin zu Kant oder Goethe hat er auch über Steiner größtenteils rezipiert, also der hatte rund 100 Bücher von Steiner in seiner Bibliothek.
Wow.
Also wenn man da durchgeht und sieht, was, oder auch selbst wenn man, Evolution war eine zentrale Idee für Beuys oder ist in seinem Werk und auch das scheint mir so, als hätte er das größtenteils über Steiner rezipiert, also nicht über Darwin zum Beispiel, sondern über Steiner.
Manchmal hat das ja auch so ein bisschen was Religiöses, wenn man ihm zuhört. Also zum Beispiel bei dieser berühmten Aktion Stadtverwaltung in Kassel, bei der diese 7000 Eichen gepflanzt wurde, da hat er gesagt, die Bäume sind nicht wichtig, um dieses Leben auf der Erde aufrechtzuerhalten. Nein, die Bäume sind wichtig, um die menschliche Seele zu retten. Der Künstler als Retter der menschlichen Seele, also sah Beuys sich da schon auf einer Stufe mit Jesus?
Nicht mit Jesus. Ich glaube, er hat eher Jesus als so ein Prinzip verstanden. Also das ist ein Prinzip der Erlösung. Aber er meinte, jeder müsste eigentlich dieses Prinzip in sich selbst erkennen und selbst lernen, sich selbst zu erlösen. Und er hat versucht, dieses Prinzip vorzuführen. Also in seinen Aktionen hat er auch diese Rolle, diese Bildsprache benutzt, aber um zu zeigen, schaut mal her, das kannst auch du machen. Aber das wurde oft missverstanden. Also ich glaube, dass viele Leute bis heute das eins 1:1 lesen und nicht als Metapher oder nicht als Bild lesen, sondern als sehr, sehr direktes Verkörpern wollen von Jesus Christus. Aber dieses Spirituelle wieder aufzugreifen, das hängt auch sehr eng mit Steiner zusammen, dass Beuys gedacht hat, dass er Steiner im Prinzip ihn beauftragt hat, in gewisser Hinsicht diese Spiritualität wieder in die Gesellschaft einzuführen. Also es hat schon so eine religiöse Gesinnung.
Wenn Sie gerade sagen, man muss das nicht immer so 1:1 nehmen, was Beuys sagt. Ich habe auch manchmal, wenn ich ihn so in Interviews oder so sehe heute, den Verdacht, meint er das wirklich alles so ernst oder testet der da auch manchmal einfach, wenn er so viel redet, aus, was wir ihm alles abkaufen?
Oh, ich habe nie so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, mit dem Abkaufen. Ich habe eher gedacht, dass er auf der Suche ist und dass er eher so dieses plastische Denken live ausprobiert, dass er versucht, so beim Sprechen und beim Nachdenken die Ideen weiterzubringen für better or for worse.
Und diese Idee, die Gesellschaft zu verändern und so einen großen Anspruch auch an sich als Künstler zu haben, was würden Sie sagen, dieser utopische Vorsatz, den Joseph Beuys hatte, jetzt im Jahr 2021, hat er was verändert in der Gesellschaft? Sehen Sie Spuren, wo Sie sagen, da hat er was verändert?
Ja, man sieht auf jeden Fall Spuren in der Kunst und in der Bildung oder besonders in der Bildung, die nah bei der Kunst liegt. Also bis heute habe ich das Gefühl, dass er nicht unbedingt viel außerhalb der Kunst rezipiert worden ist, aber innerhalb der Kunst hat er so dieses Social Turn oder so eine soziale engagierte Praxis auf jeden Fall sehr stark herausgefordert oder auch Performancekunst. Und das wiederum, das geht schon in die Gesellschaft sehr stark heraus. Also man sieht das in den Arbeiten von Suzanne Lacy oder Rick Lowe oder Theaster Gates oder Mille Lademann-Ukeles oder so, die dann sehr wohl so Praxen entwickelt haben, die sehr nah bei den Menschen sind und sehr spürbar werden. Also insofern würde ich schon sagen, da sind vielerlei Spuren und Nachweise, dass es ihn gegeben hat.
In der Welt der Kunst hat er deutliche Spuren hinterlassen. Das können wir sagen. Es gibt viele Künstler und Künstlerinnen, die von ihm inspiriert sind. Unter anderem ja auch Finja Sander, die heute vor dem Hamburger Bahnhof eine Performance macht, die auch eine kleine Hommage ist an Joseph Beuys. Und ich sage Danke an die Kunsthistorikerin Catherine Nichols, mit der ich gesprochen habe, die viel organisiert in diesem Jahr, nämlich das gesamte Jubiläumsprogramm, Museumsprogramm im Ruhrgebiet rund um Beuys. Und ich sage vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ich danke sehr.
Tschüss.